darf Sie zunächst recht herzlich grüßen an diesem Sonntagmorgen. Wir dürfen dankbar sein, dass wir wieder das Wort Gottes miteinander hören dürfen, bewegen dürfen, damit es auch in unserem Leben Frucht bringt. Ich habe das Gesamtthema für diese beiden Tage so formuliert, Flucht oder Geborgenheit, und möchte heute unter einem anderen Aspekt dieses Thema fortsetzen. Es ist aber ein in sich geschlossenes Thema, sodass diejenigen, die heute Morgen zum ersten Mal hier sind, gestern nicht da waren, dennoch von dieser Thematik her eine klare Weisung bekommen können. Es geht mir heute Morgen um zwei Gerichtsarten, die im Worte Gottes niedergelegt sind, die eine positive und eine negative Seite haben. Und zwar sind es die Wasser- und auch die Feuergerichte. Und Sie werden merken, dass das auch etwas mit Geborgenheit zu tun hat, beziehungsweise im negativen Sinne mit Flucht. Wenn in der Antike vier Elemente für die Zusammensetzung unserer Welt entscheidend waren, dann finden sich da zwei wieder, nämlich Wasser und auch Feuer, als Element im weiteren Sinne, also nicht im Sinne etwa der Atomphysik. Wasser ist für uns ein so wichtiges Lebenselement, dass wir nicht darauf verzichten können. Und es formulieren immer mehr Ökonomen, auch Politiker, für den Nahen Osten die Hauptproblematik so, dass es da um das Wasser geht. Beispielsweise auch die Golanhöhen sind ja für Israel im Hinblick auf Wasserversorgung ganz entscheidend. Und bei der zunehmenden Bevölkerung, ja einer Bevölkerungsexplosion, wird die Versorgung mit Wasser immer schwieriger. Ich habe das neulich noch gelesen, etwa ein Drittel der Menschheit hat da Schwierigkeiten mit der Wasserversorgung. Und wir leben so fast verschwenderisch umgehend mit Wasser, als ob es eine Selbstverständlichkeit sei. So viel einmal zu diesem positiven Aspekt. Das Negative erfahren wir aber immer da, wo Flutkatastrophen eintreffen. Und wir werden nachher vom Worte Gottes her etwas über Gerichte durch Wasser sagen. So viel als Vorbemerkung zu dem einen Bereich Wasser und beim Feuer. Das können Sie jetzt selbst auch in dieser Konstellation entwickeln, ist es ähnlich. Mit Feuer sinnvoll umgehen hat vieles für sich. Wir haben im Verlauf der Menschheitsgeschichte das immer wieder feststellen und beobachten können, wie Feuer so wichtig war für das Leben der Menschen, für all das, was eben notwendig ist im Hinblick auf dieses sogenannte Element. Aber auch da gibt es schon Dinge, die uns hier und da, wenn wir einmal etwas vernehmen von Feuerkatastrophen, Angst einjagen könnte. Jetzt in den USA hat es ja im Hinblick auf Feuerkatastrophen verheerende Folgen gegeben. Was nun schlimmer sei für uns, das kann man nur im Einzelfall entscheiden. Wie aber auch Gott Feuer benutzt, um Gerichte an der Menschheit auszuüben, das werden wir im weiteren Verlauf noch hören. Aber wie auch da jetzt nun im übertragenen Sinne, symbolhaft, Wasser und Feuer eine geistliche Bedeutung haben, das wollen wir jetzt nun mal vernehmen. Erstens etwas zu den Wassergerichten. So wie sie uns in dem Worte Gottes angegeben sind und wie wir wissen, dass das nur für die Zukunft von Gott her eingeplant war und dann nicht mehr in dieser schaurigen Weise wie in der Sintflut in der Zukunft eine Bedeutung haben wird. Ich darf einmal den Blick zurücklenken. Die allererste Schöpfung, so sagt es uns ja, Petrus ist im Wasser zugrunde gegangen. Und wenn in der Genesis, in den ersten Aussagen der Bibel überhaupt von dem sogenannten Tohuwabohu die Rede ist, dann wissen wir, hängt das zusammen mit dem Untergang der ersten Schöpfung Und Gott hat ja dann aus dieser ersten wieder eine neue gestaltet. Es ist eigentlich eine Wiederherstellung, eine Restitution, um es in dem lateinischen Fremdwort zu sagen. Und es ist eine solche Theorie aufgestellt worden und ich möchte sie auch für mich so glauben. Wenn es da also heißt, Tohuwabohu, die Erde ward wüst und leer, also ein Chaos, und dann der Geist Gottes nachher auf diesem Wasser brütete, dann hat Gott auch da aus dieser Katastrophe wieder etwas Neues gestaltet und geformt. Durch sein Wort. Und in 1. Mose Kapitel 7 wird uns dann berichtet, wie die Menschheit so verderbt war, dass Gott beschlossen hatte, sie zu vernichten, in Gericht hineinzubeziehen. Wir kennen alle den Bericht über die Sintflut. Und wir hatten jetzt auf einer Freizeit einmal die Gelegenheit, eine Videokassette zu sehen zu dem Thema Arche Noah. Die neuesten Forschungen dazu wurden präsentiert über dieses Medium und es war interessant, das einmal mitzuverfolgen, wonach also eindeutig feststeht, dass man die Arche Noah im Gebirge Ararat gefunden hat, soweit man also hier diesem Bericht Glauben schenken kann und es entspricht auch wohl dem biblischen Bericht. Und da wurden aber eingeblendet Szenen, die natürlich filmisch gestaltet wurden, von diesem schaurigen Untergang der Menschheit. Also wenn man das mal so sieht, dann ist das schon erschütternd mitzuerleben, wie die Menschen, die vorher gespottet haben, das wurde gezeigt, als der Noah seine Arche baut und nun sie nachher merken, das ist göttliche Wahrheit, der Mann hat im Auftrage Gottes geredet und dann brachen ja die Tiefen der Erde auf, die Wassermassen, die dort gespeichert waren, auch das ist übrigens wissenschaftlich begründbar, dass es bis dato so war und dann wie die Wassermassen auch von oben herab auf diese Erde stürzen. Ein schauriges Geschehen. Und nur 8 Menschen überlebten. Danach hat ja dann Gott den Noah-Bund geschlossen und verheißen, dass so die Erde nicht mehr vernichten würde. So! Aber es wird anders und mindestens genauso dramatisch werden, wenn Gott Gerichte beschlossen hat. Bei den Wassergerichten geht es mehr um eine äußere Veränderung, nicht um eine totale Veränderung, etwa eines Aggregatzustandes, wie das bei Feuer der Fall ist. Und ich darf noch ein Beispiel anführen, wie auf der einen Seite Wasser zur Rettung wurde und zum anderen Wasser katastrophale Folgen hatte. Ich denke, Sie wissen, welches Ereignis ich meine. Als Israel aus Ägypten floh und dann die Feinde nachjagten, Pharao in seiner Verblendung die bisherigen Gerichte Gottes gar nicht richtig einordnen konnte, er dann mit seinem Heer im Roten Meer unterging. Und genau dieses Rote Meer, das zuvor dem Volke Israel den Durchzug ermöglichte, weil Gott selber dieses Element benutzte, dann zu einem Schutz, das wurde den nachfolgenden Feinden zum Gericht, ja zur Katastrophe. Ich habe selber während des letzten Krieges mit dem Element Wasser, mit dem Meer, Erfahrung gesammelt. Ich war bei der Marine, allerdings bei der Marine Adlerie in Norwegen und ich muss schon sagen, es war mir unheimlich, da in ein Transportschiff einzusteigen und dann zu wissen am Ende des Krieges, dass die englischen U-Boote uns hätten mit Torpedos treffen und dieses Schiff versenken können. Es wäre eine schaurige Katastrophe gewesen. Da wie wir so zusammengefercht wie Sardinen in der Büchse da unten in dem Schiffsrumpf lagen, nur ein Leck und es hätte eine Katastrophe gegeben. Aber so sind wir Gott sei Dank auch heil wieder aus Norwegen kurz vor Kriegsende herausgekommen, das allerdings mitten im Winter. Es gibt so manche Schiffskatastrophe, die ja die Menschheit erschüttert hat. Denken wir nur an die Titanic. Also Wasser hat schon so irgendetwas Grauendes, Grauenerregendes, wenn man es unter diesem Aspekt auch der möglichen Katastrophen sieht. Nun wollen wir uns aber mal mit der Symbolik befassen. Auch das ist im Worte Gottes vorhanden, wie ja alles eine Bedeutung hat, was uns in der Schöpfung modellhaft vorgegeben ist. Und im symbolischen Sinne können wir hier auch manches übertragen. Wie auch diese Ereignisse Symbolcharakter und auch Modellcharakter haben können, wie solche Gerichte ein Typus sind für spätere Gerichte, das werden wir nachher nochmal am Beispiel des Feuers sehen. Johannes der Täufer hatte ja eine Wassertaufe praktiziert in Verbindung mit einer Botschaft, die Buße beinhaltete. Kehrt um, kehrt um. Und dann bot er ihnen diese Wassertaufe an, als eine Buße, eine Möglichkeit, das Vergangenheitsproblem zu bewältigen. Und hier wurde dokumentiert, da ist etwas abgewaschen, was in der Vergangenheit den Menschen beschmutzt, belastet hat. Und so ist die Wassertaufe auch der Bund eines neuen Gewissens nach Petrus. Insonderheit gilt das ja als Typus auch für Israel, wenn wir an die ganzen Waschungen denken. Paulus greift einmal in Römer Kapitel 6 das auf, wenn er auf das Abgetan des alten Menschen und das Neuwerden im geistlichen Bereich hinweist. So wie das Untertauchen in der Taufe damals geschah, bedeutet hier symbolhaft das Eingehen auf den Tod des Christus, Abgetansein des alten Menschen und, wenn wir an 1. Petrus 1, Vers 3 denken, das Entstehen des Neuen, weil aber Jesus Christus auferweckt wurde. Und in Epheser 5, Vers 26 heißt es, er hat sie gereinigt durch das Wasserbad des Wortes. Und das ist für uns etwas Köstliches zu wissen. So wie Wasser Reinigungsfunktion hat, auch im übertragenen Sinne. Das Wort Gottes hat Reinigungsfunktion. Ich habe einmal während der Arbeitsdienstzeit erlebt, dass ein Kamerad, der mit noch zwei anderen und mir nach englischen Fliegern, da war ein Flugzeug abgeschossen, suchen musste, er nun Kontakt bekam mit einem Mädel und dann meinte, er hätte sich dort verunreinigt und dann ging er an einen Quell und wusch sich die Hände sauber. Katholisches Denken in äußerer Handlung wollte er innerlich etwas wieder gut machen. Nun, die Waschungen im Alten Testament, ich kann im Einzelnen nicht darauf hingehen, haben alle ihre Bedeutung, Vorbildcharakter. Bei uns geht es aber nicht um äußere Handlungen, sondern um ein inneres Geschehen. Gereinigt durch das Wasserbad des Wortes. Und wir brauchen ständig das Wort, um in diesem Reinigungsprozess zu stehen. Und ich darf hier fragen, haben Sie das erlebt und erfahren, dass Sie gereinigt worden sind durch den Zuspruch des Geistes Gottes durch das Wort, dass wir in Christus Jesus ein wunderbares Heil erfahren dürfen. So viel zu dem Wassergericht. Es ist also der kleinere Teil meiner Ausführungen. Wenn es um Feuer geht, dann haben wir vom Worte Gottes her noch viel mehr Stellen anzubieten. Und vor allen Dingen im Hinblick auf Zukunft müssen wir uns mit dieser Thematik, denke ich, beschäftigen. Sodom und Gomorra war ein Typus für ein Feuergericht. Und in 2. Petrus Kapitel 2, Vers 6 weist der Apostel auch noch einmal darauf hin, so wie er in Vers 5 auch darauf hingewiesen hat, dass die damalige Welt in der Sintflut durch Wasser unterging. Bei Gott geht es jetzt nicht nur mehr, wenn die zukünftigen Gerichte einsetzen, um ein Kurieren der Symptome, sondern darum, dass eine radikale Veränderung stattfindet. Ich sage es nochmal, Wasser reinigt äußerlich und bei Feuer wird eine Zustandsveränderung hervorgerufen. Die damalige Welt war so verderbt, so ähnlich wie heutzutage, dass Gott mit einem Gericht antworten musste. Das wird uns ja in 1. Mose 6 beschrieben, wie die Menschheit Kontakte aufnahm mit der unsichtbaren Welt, wie die sogenannten Söhne Gottes ihre Behausung verließen und regelrecht sexuellen Verkehr mit der Menschheit aufnahm. Es ist also möglich. Und wenn man einigen seelsorgerlichen Berichten Glauben schenken soll, dann passiert das hier und da auch noch. Man kann sich das kaum vorstellen, aber wenn es das Wort Gottes so sagt, besteht die Möglichkeit. Schlimmste perverse sexuelle Vorgänge, die das Gericht Gottes hervorrufen mussten. So hat also Gott beschlossen, die Städte Sodom und Gomorra umzukehren, im Feuergericht zugrunde gehen zu lassen. Ich habe hier bereits einmal darüber gesprochen, will nur noch mal daran erinnern, dass im Zusammenhang mit diesem schaurigen Geschehen 4 Menschentypen auftauchen, die auch am Ende, wenn Gott wieder mit Feuergerichten antworten wird, in dieser typischen Form auftauchen. Da ist einmal der Abraham, der Erwählte Gottes, der auch Freund Gottes genannt wird, der von Gott aufgeklärt wurde, klare Weisung bekam, was Gott in seinem Plan vorhatte. Wie kann Gott denen, die er erwählt hat, seinen Knechten etwas verbergen? Und ich denke, das ist für uns auch ein wunderbarer Hinweis, aber auch eine Ermahnung, dass wir uns vom Geiste Gottes führen lassen. Dass wir auch klar erfahren dürfen, wenn Gott auch mit Katastrophen und Gerichten handeln will, dass er uns bewahren möchte, dass er uns lösen möchte von der Vergänglichkeit dieser Zeit, damit wir auf ihn schauen können. Also Abraham, ein Typus der direkten Führung durch den Heiligen Geist, durch Gott, der Erwählte. Dann haben wir den gerechten Lot, so wird er von Petrus genannt, der nicht so direkt an Gott hing, mehr an seinem Onkel. Und so gibt es auch heute viele, die nicht eine direkte Beziehung zu Gott über Jesus Christus haben, sondern die von anderen Gläubigen abhängig sind. Der nach dem Vordergrund, nach dem äußeren Ansehen urteilte, seinen Weg in Richtung dieser Städte wählte, dort tätig war, vielleicht sogar, um zu evangelisieren, um die Menschen zu gewinnen. Wir würden heute sagen, er war im Stadtparlament tätig, vielleicht sogar in der CDU. Bitte, ich will ja nicht politisieren und ich will auch nichts gegen Evangelisation sagen. Alles das muss sein, aber wir müssen auch wissen, wo Gott ganz bestimmte Berufungen mit bestimmten Zielsetzungen verbindet. Dann haben wir diejenigen, die sich in Verbindung mit dem Alarmruf herausretten lassen, Angehörige Lots, zunächst mal auch die Frau dabei. Nicht die Schwiegersöhne haben sich warnen lassen, die Töchter sind herausgekommen. Und schließlich haben wir die in der Katastrophe untergingen. Und ich denke, wir haben diese 4 Konstellationen immer wieder. Diejenigen, die der Herr erwählt. Dann solche, die sich an andere halten, die auch an Jesus glauben, die meinen, die Welt verändern zu müssen, die sich sehr dicht heranwagen, manchmal bis an die Grenze des schaurigen Geschehens, die meinen, sie hätten eine Aufgabe im politischen, im verändernden Sinne in Bezug auf die Gesellschaft. Und schließlich die, die sich nicht retten lassen, die lästern, die weiterhin im Schmutz leben. Und ich denke, wir haben doch heute eine ähnliche Situation. Ich bekam gerade, ehe ich hierher fuhr, einen Bericht von einem ehemaligen Methodistenpastor, der über die momentane Entwicklung im christlichen Lager berichtet und er schildert, wie heutzutage im christlichen Lager gerade die Homosexuellen in frecher Weise ihre Argumente einbringen, wie es sogar in einem Liederbuch innerhalb einer katholischen Jugendbewegung Songs gibt, wo man die Homosexualität bewusst propagiert. All diese Ereignisse sollten uns stutzig machen. Wir haben heute mindestens genauso die Lage wie vor dem Untergang von Sodom und Gomorra in dieser verderbten Stätte. Gott musste also mit Feuer antworten. Nicht nur mit Wasser äußerer Art, sondern ein Umkehren der Stätte. Und wer einmal dort war am Toten Meer, der sieht heute noch, wie unwirtlich diese Gegend ist. Das allerdings, was als die Säule von Lotzweib angegeben wird, ist es wohl nicht. Nun, der Mensch sucht immer so irgendetwas, woran er sich festhalten kann, um wieder in die Vergangenheit zu spazieren. Das Wort macht es klarer. Der Herr ließ Feuer und Schwefel regnen. 1. Mose 19, Vers 24. Er selber antwortet mit diesem Gericht. Wir machen einen Sprung in der Geschichte und Heilsgeschichte. Wir kennen einen Feuerpropheten, der Elia. Er hat einmal auf dem Karmel ein Gottesurteil herbeigebetet, im Auftrag Gottes allerdings. Und da heißt es ja, welcher Gott mit Feuer antworten wird, der ist der rechte Gott. Wir kennen die Geschichte, wissen, wie die Baalspriester versucht haben, diesen ihren Gott auch zu solchen Wundertaten zu animieren, und es gelingt ihnen nicht. Elia kann sagen, welcher Gott mit Feuer antworten wird, der ist der rechte Gott. 1. Könige 18, 24 und dann in Vers 38 wird beschrieben, wie das Feuer des Herrn herabfiel. Gott antwortet hier einerseits auf das Gebet des Elia. Hier merken wir, wie diese Funktion des Feuers schon weiterreicht, wie sie legitimiert den, der auf der Seite Gottes als Prophet ein Gerichtswort zu sagen hat. Noch einmal später kann Elia Feuer vom Himmel fallen lassen, als er den ihn verfolgenden Hauptmann mit den 50 Soldaten auch auf diese Art und Weise umbringt. Ist ein Typus, eine Handlungsweise, die wir wiederfinden in der Offenbarung. Wer wird denn einmal auch in dieser Art handeln? Die letzten zwei Zeugen. Das werden wir uns aber aufsparen, um es nachher noch einmal zu sehen, wenn es um die Zukunftsperspektive geht. Auch das ist wieder bedeutsam, dass Elia in einem Feuerwagen entrückt wird. Und damit ist er für mich, weil er ein Gerichtsprophet ist, nicht der Typus für die Entrückung der Gemeinde. Das ist der siebte nach Adam, nämlich der, der mit Gott wandelte. Es ist der, der auch in Hebräer Kapitel 11, im fünften Kapitel, als ein Typus für die Entrückung beschrieben wird, nämlich der Henoch. Der siebte nach Adam. Und wir merken, dass diese Art des Feuergerichtes in Verbindung auch mit der Botschaft des Gesetzes zusammenhängt, da, wo Gott eine Botschaft verkünden lässt, die nicht umgesetzt wird in Praxis, da muss er mit Feuer antworten, weil es die Heiligkeit und die Gerechtigkeit Gottes erfordert. Und es ist zunächst auch nicht zu verwundern, dass einmal zwei Jünger Jesu in gleicher Weise mit Feuer antworten wollen, als nämlich die Botschaft Jesu nicht angenommen wird. Jakobus und Johannes, das wird in Lukas 9, 54 berichtet, wollen über die ungläubigen Samariter Feuer fallen lassen. Und was sagt der Herr Jesus? Wisst ihr nicht, wes Geist kennt ihr seid? Wer also von der Liebe, der Agape getrieben wird, wird nicht auf diese Art und Weise mit Feuergerichten antworten. Das muss also in eine andere Haushaltung hineingehören. Und das werden wir uns noch ansehen. Und damit können wir jetzt den Blick in die Zukunft richten. In Verbindung mit den Gerichten, die in der Offenbarung angedeutet werden, haben wir es also mit diesem Typus seinerzeit zu tun gehabt, und in der Ausdeutung gibt es eine Art Zwischenerfüllung, die allerletzte ist es noch nicht. Wenn die schaurigen Gerichte ihren Höhepunkt erreichen in Form der Schalengerichte, der Zorneschalengerichte. Und da heißt es zum Beispiel, zunächst vorlaufend in Offenbarung 8, Vers 7, wenn das erste Posaunengericht ertönt, wir erinnern uns erst die Segelgerichte, dann daraus entwickeln sich die Posaunengerichte und schließlich die Zorneschalengerichte. Das ist der Höhepunkt. Aber schon in Verbindung mit dieser Gerichtsart heißt es dort in Offenbarung 8, Vers 7, Hagel mit Feuer und Blut wird vom Himmel herabfallen, sodass der dritte Teil der Vegetation verbrannte. Und in Vers 8, ein großer Berg mit Feuer fällt ins Meer und der dritte Teil des Meeres wird in Mitleidenschaft gezogen. Ich habe das hier schon erwähnt, diese Gerichte sind schauriger als das, was sich heute anbahnungsweise in der Umwelt tut. Denken wir daran, wie einmal die Ölfelder brannten im Zusammenhang mit dem Krieg im Golf. Der dritte Teil der Vegetation und des Meeres wird vernichtet. Wie Gott das anstellen wird, ob durch Meteoriten oder ob er selber wie damals bei Sodom und Gomorra eingreift, das können wir ihm überlassen. Filbert, ein katholischer Physiker, meint, in Verbindung mit Atomschlägen gäbe es diese gewaltigen Szenarien, wie sie in der Offenbarung beschrieben sind. Ich komme nochmal auf die zwei Zeugen zurück. Auch sie sind nach Offenbarung 11, Vers 5 in der Lage, die Gegner mit Feuer zu töten. Es muss also das in einem anderen Geiste geschehen. Wisst ihr nicht, welch Geisteskind ihr seid, muss der Herr Jesus den Jüngern sagen. Aber hier werden bewusst die zwei Zeugen ausgestattet mit einer solchen Vollmacht, dass sie in der Lage sind, mit Feuer die Gegner umzubringen. Bitte, wenn die Menschheit nicht mehr hören will, gibt es solche Gerichte. Und wir werden nachher noch einmal auch im übertragenen Sinne die Funktion von Feuer kennenlernen. Und es wird ja noch dramatisierter, wenn wir dann daran denken, dass der dritte Teil der Menschen umkommt und die Schiffe zugrunde gehen, auch dadurch, dass das Feuer fällt und das Meer zu Blut ward. Sie verstehen, ich will damit nicht im Sinne des Pessimismus schwarz malen, aber es ist biblische Realität. Und wenn wir dann sehen, wie auch der falsche Prophet Feuer vom Himmel lassen kann, dann merken wir, dass wir in einer Zeit leben, wo alles auf dieser Erde so gewaltig durcheinander gerät, dass man äußerlich nicht mehr unterscheiden kann, was ist denn nun wirklich von Gott und was nicht. Äußere Zeichen und Wunder, das darf ich an dieser Stelle nochmal sagen, sind kein Beweis für die Quelle, woher das kommt. Das eine geschieht im Auftrag Gottes und das andere. Genau dasselbe kann imitiert werden im Auftrage Satans. In Offenbarung 13, Vers 13 wird das beschrieben. Und schließlich wird, ich habe das schon angedeutet, der Höhepunkt der Zorneschalengerichte mit diesem Ausschütten der Schalen in Verbindung mit der Feuererscheinung geschehen. Die Menschen werden mit Feuer versenkt. Und wie ist ihre Reaktion? Trotz dieser schlimmsten Gerichte tun die Menschen nicht Buße. Sie lästern viel mehr und rebellieren gegen den Gott und es kommt ja nun noch zu einem Höhepunkt in der Opposition, in der Rebellion gegen Gott. Und darum, weil es so verderbt ist, dass keine äußere an den Symptomen herumkurierende Situation verändert, da muss es so zu einer radikalen Lösung kommen. Und wir wissen auch, dass Babels Untergang mit Rauch und Feuer begleitet wird. In Offenbarung 18, 17 bis 19 wird das beschrieben. Innerhalb von einer Stunde wird diese Stätte total umgekehrt. Was mag das für ein schauriges Ereignis sein? Als ich jetzt auf der Langsteinbacher Höhe war, gab mir eine Frau ein Buch von David Wilkerson. Vielleicht kennen einige diesen amerikanischen Pfingstpastor, bekannt durch sein Buch Das Kreuz und die Messerhelden. Das muss man ihm nachsagen. Er geht gewaltig zu Gericht mit der Situation in Amerika. Er zeigt ganz klar auf, wie da auch die frommen Leute, Pastoren, im Ehebruch leben, wie die sodomitischen Verhältnisse heute sind. Da ist er wahrlich ein Bußprediger. Aber in einem kann ich ihm wohl so nicht folgen, dass er meint, Amerika ist das Babylon der Endzeit und wird innerhalb einer Stunde zugrunde gehen. Dass auch die westliche Welt unter Gerichtsfeuer kommt, ist mir klar. Aber ich denke, dass das Babylon, wenn man es heilsgeschichtlich prophetisch nimmt, im Nahen Osten sich wieder erheben wird. Gewiss ist im weiteren Sinne das wiedergöttliche System Babylon auch in unserer heutigen modernen Gesellschaft zu finden. Wenn wir daran denken, wie durch den Turmbau zu Babel repräsentiert wurde, dass eine Menschheit gegen Gott rebelliert und sich ein Zeichen setzen will, dann ist das dieser Geist von Babylon. Aber es hat auch einmal eine Stätte, von der aus die letzte Weltherrschaft kommt und wie dieses Babylon im Nahen Osten sich etabliert. Und dieses Babylon geht unter innerhalb einer Stunde. Und die Kaufleute wehklagen, es wird also ein kapitalistisches System sein, das so auf diese Art und Weise vernichtet wird. Ein blühender Handel, eine Weltwirtschaft, wie sie sich kurz vor der Katastrophe zeigt. Also insofern, denke ich, wird der Kapitalismus nicht untergehen und wird die Weltwirtschaft irgendwo noch mal einen Aufschwung nehmen. Feuer aber antwortet, und wer diese Welt lieb hat, geht mit der Welt zugrunde. Das sagt auch Johannes. Darum habt nicht lieb die Welt noch, was in dieser Welt ist. Nur wer den Willen Gottes tut, der wird dann die Errettung erfahren. Der wird erfahren, wie Gott in wunderbarer Weise die Seinen nun bewahrt. Aber ehe ich darauf in dem letzten Teil eingehe, müssen wir noch einmal die Feuerentwicklung weiter beobachten. Die Gerichtssituation ist ja damit noch nicht zu Ende. Der Antichrist und der falsche Prophet werden in einem ersten Gericht für die Menschen auch in den Feuersee geworfen. Entschuldigung, ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Sie finden diese Stelle doch in Offenbarung 19, Vers 20. Auch da wird wieder deutlich, dass das letzte Gericht ein Feuergericht ist. Dieser sogenannte Feuersee, oder Luther sagt, der feurige Pfuhl, auch beschrieben mit dem Begriff zweiter Tod. Das hängt mit Feuer zusammen. Und da soll auch etwas verändert werden. Der Mensch kann nicht anders als durch Feuer gerichtet werden und damit zu einer Umkehr gebracht werden. Allerdings auch in dem Sinne zu einem herrlichen Ziel, das Gerichte nicht hinrichten und total zerstören, sondern herrichten. Satan wird nur gebunden für 1000 Jahre und er hat noch einmal die Gelegenheit, die Menschheit wiederum zu verführen. Es ist ja eigentlich erschütternd mitzuerleben, dass die Menschen während des 1000-jährigen Friedensreichs so unter den Segnungen des Friedensfürsten stehen, mit all den Annehmlichkeiten, die Menschen überhaupt haben können. So herrlich ging es der Menschheit noch nie. Dass dennoch Satan, wenn er losgelassen wird, wiederum die Menschheit gegen Gott ins Feld führen kann. Und damit wird für mich deutlich, dass die entscheidende Veränderung nicht im äußeren Sinne begründet liegt, verändert die Gesellschaft, verändert die Verhältnisse, dann kommt ein neuer Mensch dabei heraus. Das erleben wir ja heutzutage, wie es in den zerfallenden Ostblockstaaten zugeht, das ist kein neuer Mensch. Nein, Gott möchte uns innerlich verändern. Aber der Beweis dafür wird noch einmal geliefert. Gott lässt den Menschen Freiraum, er lässt all ihre Utopien zu einem Höhepunkt kommen, um zu beweisen, dass der Mensch ohne innere Veränderung in der Rebellion gegen Gott bleibt. Dann wird auch Satan in den Feuersee geworfen. Und schließlich vergehen dann nach 2. Petrus 3, Vers 7 Himmel und Erde in einem Feuergericht. Da wird eine atomare Veränderung durch Gott selber ausgelöst geschehen. Und dann erst bekommen wir einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dann werden die Gerichte, die dort zu einem Höhepunkt gekommen sind, bald ihren Abschluss finden. Und das Letzte ist immer Feuer. Ich weise nochmal auf den Feuersee hin. Aber wenn auch der letzte Feind abgetan wird, damit der zweite Tod, dürfen wir wissen, wenn Gott sein wird, alles in allem, haben auch diese schaurigen Gerichte ihren Zweck verfolgt. Viele Menschen fragen ja heute angesichts der Dramatik auf dem Balkan, wo man hier und da Bilder vernimmt, wie durch einschlagende Granaten plötzlich Häuser in Flammen stehen und Menschen darin umkommen. Das ist schon schlimm, wenn man das mitverfolgt. Und ich erinnere mich gerade daran, wie ich Kassel in Flammen sah. Ich war aus dem Arbeitsdienst entlassen. Dieses Inferno, wo Menschen in diesen Phosphorbränden oder in anderen Bränden elend umgekommen sind. Dann die Frage, wieso kann ein Gott das zulassen? Sie hören das immer wieder. Der Mensch kümmert sich aber in guten Zeiten auch um diesen Gott nicht. Und Gott wird wissen, warum und wozu er es tut. Und deswegen habe ich dieses Beispiel noch einmal angeführt. Und wenn wir an die Zukunft denken, es wird noch einiges passieren. Gott hat eine Absicht, und wenn die Gerichte so schaurig sind, werde die Menschheit nicht in diesen Gerichten lassen. Da, ich habe es wohl hier schon mal gesagt, sind die Zeugen Jehovas in ihrer Hypothese fast noch humaner, wenn sie die Menschen dann im Feuersee als vernichtet sehen. Das wäre dann der Abschluss. Im Gegensatz zu vielen Frommen, die Menschen, stellen sich das mal vor, ewig in Feuerqualen befindlich lassen. Sicher sagt es ja Bruder Heller, nicht? Halte mal für eine Sekunde deinen Finger in den Flammenmantel einer brennenden Kerze. Dann ist etwas von Gericht zu verspüren. Und wir wollen auch, als die die herrliche Zielsetzung kennen, Gerichte nicht bagatellisieren. Gerichte müssen sein, kein Heil ohne Gericht. Und darum müssen wir uns mit dieser Frage nochmal befassen. Welche Funktion denn nun das Feuer auch für uns Gläubige hat? Hat es eine Bedeutung? Bitte, wenn Johannes der Täufer sagt, ich taufe euch mit Wasser. Das ist eine Bußtaufe auf dieser Ebene an Israel adressiert, dann muss er aber sagen, der nach mir kommt, wird mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Also der Heilige Geist hat auch eine Art Feuerfunktion. Nicht im äußeren Sinne der Veränderung, aber dadurch, dass das durchlichtende und durchrichtende Wort Gottes in Verbindung mit dem Heiligen Geist eine solche Aufgabe hat, uns zu verändern. Wir können und dürfen auch nicht die Alten bleiben. Es darf eben nicht nur so sein, dass wir nur das Vergangenheitsproblem bewältigen. Gestern Abend sprachen wir noch einmal über die Funktion der Gnade und ich habe gesagt, ich möchte einmal über die zwei Seiten der Gnade sprechen. Die eine ist Begnadigung. Das ganze Vergangenheitsproblem wird dadurch gelöst, dass wir gerechtfertigt sind vor Gott. Und dass die Gerechtigkeit vor Gott gilt, uns in eine wunderbare Stellung bringt. Aber damit ist nicht ein Schlusspunkt gesetzt, sondern damit soll nun beginnen, dass die Gnade verändert. Verharren, sagt Paulus in Römer Kapitel 6, damit die Gnade umso mächtiger werde. Das sei ferne. Und dazu brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir nach Titus 2 durch die Gnade erzogen werden können.
ohne die Gegenwart des Christus in uns.
Das andere in der Formulierung für den Heiligen Geist, der in uns wirkt. Es ist der Geist, der Christus in uns darstellt und der Christus verklärt.
Aber das geht nicht ohne Scheidung durch das Wort Gottes. Geist und Seele sollen geschieden werden. Und das hängt auch mit Gnade zusammen.
Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Jawohl, aber in dem Sinne, dass auch wir nicht mehr der Sünde leben, sondern der Sünde abgestorben sind. Das ist das Thema von Römer 6. Und in Römer 8, wo der Heilige Geist nun wirken kann, und da beginnt die eigentliche Funktion, uns hineinzuführen in das Leben des Geistes mit dem Christus, in Gott, in Christus, eine neue Gesetzmäßigkeit. Da dürfen wir diese durchlichtende und durchrichtende Funktion erfahren. Und wenn wir uns nicht durch die Augen Gottes leiten lassen, dann muss Gott eben auch äußere Maßnahmen ergreifen. Gott möchte aber uns nach Römer 8, Vers 14 durch seinen Heiligen Geist leiten. So viele vom Geiste Gottes geleitet werden, die sind Kinder, ja Söhne Gottes. Und darum, als am Pfingsttage auch der Heilige Geist wie zerteilt in Feuerflammen oder Feuerzungen auf den Köpfen der Gläubigen, auch zunächst der Jünger erschien, war das symbolhaft. Der Heilige Geist muss verändern und darf es tun. So bedeutet das Scheidung, Entscheidung. Und wenn wir uns diesem Lichte des Wortes Gottes und dem Heiligen Geiste immer wieder stellen, uns durchlichten und durchrichten lassen, dann wirkt dieses Feuer des Geistes Gottes in uns. So brauchen wir also einmal ein Erlebnis, dass wir hineingetauft werden als Glieder in den Leib des Christus, dadurch, dass etwas total Verändertes in unserem Leben in Erscheinung tritt. Dann brauchen wir ständig das uns durchlichten und durchrichten lassen, immer wieder. Und das ist Gnade bei uns, auf das nicht später auch nochmal Gericht durch Feuer ansetzt, auch bei Gläubigen. Wissen Sie das? Sicher, Sie kennen das Wort. In Verbindung mit 1. Korinther 3, Vers 11 folgende heißt es ja, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Und wer auf diesem Grunde aufbaut, Holz, Heu, Stoppeln, der muss dann erfahren, dass der Grund zwar bestehen bleibt, errettet aus Gnaden, aber das, was er darauf aufgebaut hat, verbrennt. Und das muss das Feuer klar machen, liebe Geschwister. Und wohl uns, wenn wir uns hier durch das Feuer des Geistes Gottes haben, in dem Sinne verändern lassen, dass Frucht nun entsteht, nicht mehr eigene Werke praktiziert werden. Und dann kommt hier in diesem Sinne eine Frucht heraus in Form von Gold, Silber und Edelsteine. Und das ist bereits bewährt durch Feuer. Wo entsteht das? Unter Druck, in längeren Prozessen und in Verbindung mit Hitze ist das entstanden. Darum sollten wir dankbar sein, dass wir noch Gnadenzeit haben, uns in Liebe ermahnen, ermuntern zu lassen, verändern zu lassen, dass wir durchrichtet werden vom Geiste Gottes. Hier hat das auch eine Funktion. Und ich denke, dass der Apostel Paulus auch diese Art der Verkündigung mit einbezogen hat. Und er hat auch ermahnt und hat auch darauf hingewiesen in der Gemeinde zu Korinth, das ist nicht in Ordnung. Beispielsweise die Abendmahlspraxis. Lasst euch doch selber durchrichten, sagt Paulus. Wenn ihr euch selber richtetet, würdet ihr nicht gerichtet. Das ist Angebot der Gnade. Und wenn auf der anderen Seite der Gemeinde zu Philippi mit Weinen sagen muss, ihr seid Feinde des Kreuzes, das heißt, ihr lasst euch nicht durch den Heiligen Geist in die Kreuzesmitgestaltung hineinnehmen, dann wird Verderben dabei herauskommen. Das ist auch eine Konsequenz, die wir einfach sehen müssen. Liebe Geschwister, damit bringe ich kein Gesetz, sondern es ist eine Ermahnung, ein Zuspruch in dem Sinne, dass wir uns hier lieber dem Lichte des Geistes Gottes stellen, anstatt dann vor dem Bema Christi enttäuscht zu werden, wenn wir sehen, dass vieles verbrennt.
Gnade ist voraussetzungslos im Sinne der Errettung. Aber ob wir der Gnade Raum geben, ob wir Christus in uns die Herrschaft überlassen, dass er unsere Herzen ganz bewohnt, das ist unsere Mitverantwortung. Gott ist es, der in euch wirkt, nach Philipper 2. Das wollen uns vollbringen. Aber nun wirke das aus. Und ich denke, es ist schon wichtig, wenn wir uns im Zusammenhang mit den Gerichtsakten diesen Prozess auch einmal vorstellen. Und es geht auch bei uns nicht ohne Gericht, aber im Sinne des Zurechtbringens. Gericht hat immer so einen schlimmen Beigeschmack, wenn man an die vielen Prozesse denkt. Aber letztlich hat eine heutige Justiz, wenn das pädagogisch gesehen wird, immer die Absicht, Menschen auch dadurch, dass, wenn jemand etwas getan hat, was gegen die Gesetze war, eine pädagogische Funktion mit der Strafe verbunden ist. Und das will Gott auch. Die Freude, die damit verbunden ist, was der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 12 sagt, wenn Gott uns erzieht, auch mit äußeren Gerichtsmaßnahmen, danach eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit entsteht. Das ist etwas Positives. Aber es sagt auch dieser Schreiber, denen, die darin geübt sind. Ich darf nochmal auf zwei Extreme hinweisen, die wir heute kennen. Es darf überhaupt nichts an Leidvollem, an schwierigen Problemen in unser Leben hineinkommen. Also ein bedürfnisorientiertes Evangelium, das in manchen Kreisen propagiert wird. Da hat allerdings auch jetzt ein amerikanischer Charismatiker sich unter die falsche Verkündigung, die er hatte, gebeugt. Er hat nämlich immer verkündigt, ihr dürft nicht arm sein, ihr dürft nicht krank sein. Das war der, ich habe es glaube ich mal hier erwähnt, der seinen Zuhörern sagte, je eher ihr euch ans Telefon hängt und mit mir sprecht, umso schneller wird der Geist der Armut besiegt und ihr werdet von dem reichen Gott reichlich beschenkt werden. Ruft schnell an und dann seid ihr reiche Leute. Dann aber ist er mal im Osten irgendwo gewesen und hat gesehen, wie Christen dort unter armseligen Verhältnissen in Armut leben und dennoch froh sind. Da ist ihm das bewusst geworden. Also es ist die eine Richtung, es darf überhaupt nichts Schwieriges, Leidvolles, Notvolles, nichts an Leiden ins Leben hineinkommen. Es ist nicht biblisch, denn Gott erzieht, er hat nicht nur ein Gesundheitsamt, er hat auch ein pädagogisches Amt. Aber die andere Seite ist, dass wir nun alle Leiden in einen Topf werfen und alles schlucken und nicht differenzieren. Wenn, ich will nochmal darauf hinweisen, am Schluss dieses Äons die Menschheit rebelliert, trotz der Gerichte, dann sind das Gerichte Leiden um der Sünde willen. Und die Gemeinde hat andere Art der Leiden. Wir sind in Drangsalen. Wir sind um der Nachfolge willen in Leidensprozesse hineingenommen, die anderer Art sind. Und ich habe gestern Abend darauf hingewiesen, dass wir nicht gesetzt sind zum Zorn, sondern dass wir die Errettung im Glauben nehmen dürfen. Und ich bin gewiss, der Herr wird seine Gemeinde vorher ihm entgegenführen, ehe diese schlimmen Katastrophen erfolgen, weil aus Sodom und Gomorra heraus auch die erst, die sich retten lassen wollten, hinausgeführt werden mussten. Darum müssen wir also differenzieren. Und liebe Geschwister, wenn Gott uns nun erzieht, wenn er uns ermahnt, in Liebe, aber hier auch da in väterliche Zucht hineinnimmt, dann sollen wir wissen, es kommt eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit dabei heraus und Gott will uns bewahren vor Katastrophen, die um der Sünde willen geschehen. In Liebe will er uns führen und leiten. Und ich bin gewiss, dass der, der in uns angefangen hat, das gute Werk, er wird es vollführen bis auf den Tag seines Kommens. Darum sollten wir die Geschehnisse in dieser Zeit ernst nehmen. Wir sollten beobachten, was geschieht. Wir sollten immer wieder uns ermuntern, zusammenkommen in der Gemeinschaft, wie hier das auch gepflegt wird. Wir sollten unsere Versammlungen nicht verlassen. Wir sollten nach 2. Apostelgeschichte 2, Vers 42 Beständigkeit üben, im Worte Gottes bleiben, in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, in den Gebeten. Das sind die Mittel, die Gott benutzen möchte und nicht primär diese schaurigen Gerichtsarten, die die Menschen treffen, die sich vom Geiste Gottes nicht führen lassen wollen. Das ist unser Vorrecht. Ich sage es Ihnen immer wieder, dass wir uns hier in dieser Zeit zubereiten lassen dürfen. Gott wird keine Wassergerichte mehr kommen lassen, aber die noch schlimmeren der Feuergerichte. Wir haben es vernommen aus einigen Stellen der Offenbarung. Darum ist wichtig, dass wir das prophetische Wort uns immer wieder sagen lassen. Es ist ein Licht auf unserem Weg. Und wenn wir Licht haben, fallen wir nicht unnötig, dann werden wir nicht vom Wege abkommen, dann haben wir ein Ziel vor Augen. Und dieses Ziel wollte ich Ihnen in diesen beiden Diensten immer wieder klar darlegen. Weil es Paulus tut. Und er sagt, mich verdrießt nicht, euch immer wieder dasselbe zu sagen. Von anderen Aspekten her allerdings und auch aufzeigen, wie weit diese Welt der Katastrophe entgegengeht. Sodomitisches Wesen haben wir. Wenn wir uns nur umsehen, was da heute alles über die Massenmedien produziert wird. Gewalt nimmt zu. Schüler sitzen im Schnitt 5-6 Stunden pro Tag vorm Fernseher. Fast die Hälfte der Schüler, wenn nicht sogar jetzt schon noch mehr, haben mit okkulten, spiritistischen Praktiken zu tun gehabt. Über die Massenmedien werden schaurige sexuelle Verirrungen angeboten. Bis hinein in christliche Kreise werden heute Praktiken öffentlich als ganz normal hingestellt, wo man früher sagte, das ist Vergehen, ist Sünde. Das soll gesellschaftsfähig werden. Wir leben doch in dieser Zeit. Muss eigentlich noch mehr geschehen im Hinblick auf Abfall? Ich denke, es reicht, wenn wir uns das vergegenwärtigen. Und darum sage ich immer wieder, wenn wir das alles sehen und wahrnehmen, sollen wir unsere Häupter erheben. Das ist Ermunterung. Aber es hängt auch damit zusammen, dass wir, wie es Paulus sagt, vergessen, was da hinten ist. Nachjagen der himmlischen Berufung in Christus. Ihn anschauen. So werden wir verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. Wenn wir das tun, können wir die Gerichte einordnen und dürfen uns selber durchlichten lassen. Kein Heil ohne Gerichte, aber auch kein Gericht ohne Heil. Und so erfahren wir eine Geborgenheit, jetzt schon hier, weil das Gericht an uns vollzogen ist. Am Kreuz auf Golgatha. Aber auch hineingenommen seiend in dieses Geschehen. Das ist die ständige Praxis der Veränderung und dazu brauchen wir den Heiligen Geist, sein Wort, dass wir uns dem liebenden, aber auch durchrichtenden Gott stellen lassen. Dann werden wir nicht enttäuscht, wenn einmal vor dem Bema Christi auch mit Feuer offenbar wird, was wir hier gesät haben. Wenn wir aufs Fleisch sehen, werden wir auch ernten entsprechend. Auf den Geist aber sehend, werden wir dann eine Frucht des Geistes ernten. Möge der Herr schenken, dass dieses Wort uns weiter begleitet im Vertrauen auf ihn. Amen.